In unserer Freitagnachmittag-Bibelsendung begrüßt Sie im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol Claudia Kiesel. Wenn wir jetzt die Bibeltexte vom Palmsonntag miteinander lesen und betrachten, dann sind wir schon am Beginn der Karwoche, an deren Ende die heiligen drei Tage stehen werden. Am Palmsonntag wird uns der Priester in der Messe etwa folgende Worte sagen, dass wir heute zusammengekommen sind, um mit der ganzen Kirche in die Feier der österlichen Geheimnisse unseres Herrn einzutreten. Christus ist in seine Stadt Jerusalem eingezogen. Dort wollte er Leiden und Tod auf sich nehmen und dort sollte er auch auferstehen. Mit Glauben und innerer Hingabe begehen wir das Gedächtnis seines Einzugs. Wir folgen dem Herrn auf seinem Leidensweg und nehmen teil an seinem Kreuz, damit auch wir Anteil erhalten an seiner Auferstehung und seinem Leben. Der Palmsonntag wird in den meisten Gemeinden sehr stark szenisch gelebt, mit der Versammlung außerhalb der Kirche, der Prozession, an der die Gläubigen teilnehmen, mit Zweigen in den Händen. Je nach regionaler Tradition sind das sehr schöne Büschel oder auch gestaltete Bäumchen, wie hier im Allgäu. Wir tun es dem Volk in der Bibel gleich, die sich versammeln und Lieder singen, Hosanna und Jesus zujubeln, unserem König. Das Wort Gottes, das wir jetzt hören werden, wird uns helfen, in die Dramatik dieser Tage einzutreten. Pfarrer Peter Meyer aus dem nordrhein-westfälischen Lüdinghausen, ihn begrüßen wir nun. Er schenkt uns nun in dieser gemeinsamen Zeit einiges an Gedanken, an Austausch. Danke, Pfarrer Meyer, und herzlich willkommen.
Danke, Frau Kiesel. Ich grüße auch Sie und alle Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio.
Dann wollen wir auch gleich einsteigen mit den Bibeltexten vom Palmsonntag. Die erste Lesung aus dem Jesaja, aus dem Prophetenbuch Jesaja, Kapitel 50, die Verse 4 bis 7. Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden zu stärken, durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Psalm 22, der am Palmsonntag zwischen den beiden Lesungstexten vorgetragen wird. Wir kommen nun in unserer Bibelsendung am Freitagnachmittag zur zweiten Lesung aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters.
Though he was in the form of God, Jesus did not deem equality.
Da Das war der Philipperhymnus, noch einmal auf Englisch gesungen. Wir haben ihn gerade in der zweiten Lesung vom Palmsonntag gehört. Nun kommen wir zum Evangelium, das uns der Sonntag schenken wird. Aus dem Markus-Evangelium Kapitel 11, die Verse 1 bis 10. Es war einige Tage vor dem Osterfest, als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor uns liegt. Gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da? Dann antwortet: Der Herr braucht ihn. Er lässt ihn bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße einen jungen Esel angebunden und sie banden ihn los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, den Esel loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf der Straße aus. Andere rissen auf den Feldern Zweigen von den Büschen ab und streuten sie auf den Weg. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Soweit das Evangelium aus dem Markus-Evangelium. Wir freuen uns jetzt auf die Auslegungen, auf die Gedanken unseres heutigen Referenten unserer Bibelsendung am Freitagnachmittag, Pfarrer Peter Mayer, bitte.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte beginnen mit dem Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr unser Gott, du schenkst uns Jesus, deinen Sohn. In ihm erkennen wir alles, was wir über dich, den Vater, jemals wissen und erfahren können. Und auch alles, was wir wissen müssen, um in das Reich der Herrlichkeit zu gelangen. Danke, Herr, dass du uns mitgenommen hast in den Siegeszug Jesu Christi, damit wir den Duft der Erkenntnis Christi ausstrahlen unter den Menschen, so wie es bei Paulus heißt. Guter Vater im Himmel, führe uns ein in diese Wirklichkeit deines Sohnes, der sein Leben aus Liebe für uns hingegeben hat und der seinen Siegeszug hier beginnt, am Palmsonntag, am Ölberg. So segne uns jetzt der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Also diese Geschichte mit dem Esel in Bethanien, auf der anderen Seite des Ölbergs, da wo Martha und Maria und Lazarus zu Hause waren, da wo Jesus als Freund der Familie immer und immer wieder ein- und ausgegangen ist, ein Ort des Rückzugs und des Wohlergehens, eine kleine Insel für ihn im Evangelisationstun. Also Jesus lässt dort in diesem Ort einen Esel losbinden und reitet auf diesem Tier, was er nun wirklich gerade kein ehrwürdiges Bild abgibt. Könige ritten auf Pferden. Jesus, der König der Welt, in seiner Demut reitet auf dem Jungen eines Esels. Es zeigt nicht nur die Demut Jesu, sondern es geht eine Verheißung in Erfüllung. Und zwar lesen wir im Sacharja-Buch, dem kleinen Propheten Sacharja, im 9. Kapitel, Vers 9, Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Dass es eben das Junge einer Eselin ist, auf dem noch niemand geritten ist. Auch dieses Detail wird hier bei Markus und auch bei Johannes benannt. Wir erfahren also hier, dass eine der vielen Verheißungen über Jesus in Erfüllung geht. Jesus hatte ja selber gesagt: Ich bin nicht gekommen, um etwas Neues zu gründen oder etwas abzuschaffen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen, was im Gesetz und in den Propheten über mich geschrieben steht. Jesus ist also der Füller der Prophezeiungen des Alten Testamentes. Kein Jota und kein Häkchen werden verloren gehen. Alles wird in Erfüllung gehen, was über ihn geschrieben steht. Und so wird auch dieses Detail, das Reiten auf dem Jungen eines Esels, benutzt, um es hier deutlich werden zu lassen, schaut, hier in diesem Ereignis geht eine weitere Verheißung in Erfüllung. Und es ist der Siegeszug, den Jesus hier beginnt. Eben nicht herrschaftlich auf einem Pferd reitend, mit einem Heer und großem Gepränge vor sich her, in großen Blasorchestern, sondern es ist das Heer der Kleinen und Armen, das Heer derer, die seine Apostel sind, die ihm zugehört haben, wenn er über das Reich Gottes gesprochen hat, denen er vom Vater im Himmel erzählt hat, denen er die Krankheiten geheilt hat, denen er die Dämonen ausgetrieben hat, die Menschen, die sich um ihn versammelt haben und ihm mit Liebe an den Lippen gehangen haben, weil sie spürten, da wo Jesus ist, da beginnt das Reich Gottes, da ist es anders, da ist Friede, da ist Gott zu spüren. Diese Menschen, die Armen, die normalen Menschen aus dem Volk, die sind es, die ihre Kleider auf dem Weg ausbreiten, und indem sie das tun, müssen sich auch beugen. Sie werfen nicht aufrecht stehend ihre Kleider dahin, sondern sie breiten sie vor Jesus aus, heißt es da. Das heißt, sie begeben sich auf den Boden. Das ist eine Form der Anbetung, eine Form der Huldigung Jesus gegenüber. Also die Kleinen, die Armen, und sie rufen: Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Wir lesen an anderer Stelle, dass dann die Pharisäer und die hohen Priester kommen und das Volk zum Schweigen bringen wollen. Und Jesus sagt, wenn ihr diese hier zum Schweigen bringt, dann werden die Steine schreien. Die ganze Schöpfung also ist darauf ausgerichtet, das Lob an Gott auszusprechen. Und wenn die Menschen aus freier Entscheidung es nicht fertig bringen, dann wird sogar die leblose Natur, die Erde ohne Vegetation, das, was aus Stein ist, die Erdkugel selbst wird Hosanna rufen. Sie selber wird den Herrn lobpreisen. Also mit diesem Lobpreis der Armen, mit diesem Lobpreis der Schöpfung und der Natur und sogar der Lobpreis der leblosen Natur, dieser Lobpreis dringt zum Himmel, in die Herrlichkeit Gottes. Aber auch die Verweigerung derer, die diesen Lobpreis verhindern wollen, die jetzt schon den Plan haben, wie man Jesus beseitigen kann. Jesus, den Mensch, werden sie beseitigen. Aber nicht die Wirklichkeit Gottes im Himmel und nicht die Gottsohnschaft Jesu, nicht sein Messias sein. Da kann Jesus sogar in menschlicher Form schwach daherkommen. Paulus wird später einmal sagen, ja, wenn ich schwach bin, dann bin ich ja in Wirklichkeit stark, weil in der menschlichen Schwachheit die ganze Stärke Gottes sichtbar wird. Also Jesus beginnt den Siegeszug des Herrschers der Welt in der Schwachheit, in der menschlichen Schwachheit, eben auf einem Esel reitend, in aller Demut, begleitet von den Ärmsten der Armen, von denen, die ihn im Herzen verstanden haben. Mit denen begleitet zieht er in die Stadt Jerusalem ein. Es ist also eine Vorwegnahme eines apokalyptischen Bildes, dass der Herrscher dieser Welt, Jesus, der Messias, in seine Stadt einziehen wird, um hier Gericht zu halten, um hier die Völker aller Nationen zu versammeln, um seinen Thron auf dem Berg Zion. Jesus beginnt diesen Siegeszug. Dieser Siegeszug wird unterbrochen durch die Erfahrungen von Karfreitag und der Osternacht. Kreuz und Tod und ins Grab gelegt zu werden, sieht aus wie ein Abbruch dieses Siegeszuges und wie ein Scheitern seiner Mission. Die Wirklichkeit aber ist, dass es nur äußerlich aussieht wie ein Scheitern. Es ist auch dieser Weg über den Kreuzweg und bis in die Vernichtung, bis in die Abgründe hinein, ja bis in das Reich des Todes hinein, versucht man Jesus zu zerstören. Aber in Wirklichkeit geht sein Siegeszug weiter, auch durch die Erfahrung des bittersten Leides. Gottes Liebe ist stärker und umfasst sogar diese finsterste Stunde des Lebens Jesu, sein Leiden am Kreuz. Also Jesus geht seinen Siegeszug. Und dazu lesen wir im zweiten Korintherbrief eben bei Paulus in den Versen 12 bis 17. Dank sei Gott, dass er uns mitgenommen hat in den Siegeszug Christi, damit wir den Duft der Erkenntnis Christi ausstrahlen unter den Menschen, sowohl unter denen, die verloren gehen, als auch unter denen, die gerettet werden. Das heißt, ob sie uns annehmen, ob sie uns zuhören, ob sie uns loben für unseren Dienst oder ob sie uns ausbuhen, ob sie uns herauswerfen aus dieser Welt. Der Siegeszug Christi ist unaufhaltsam. Aber was Jesus als Sohn des lebendigen Gottes hier auf dieser Erde erleiden muss, das wird auch dem Apostel, dem, der Jesus liebt, der Jesus nachfolgt, der zur Mission berufen ist, aber auch der, der ganz schlicht seinen Glauben zu Hause lebt. Also jeder wird auch die Erfahrung machen, dass dieser Siegeszug nicht einfach nur Ecclesia Triumphans ist, also die triumphierende Kirche, sondern es wird immer in der Nachfolge Christi auch die Erfahrung von Kreuz und Leiden geben, sodass es aussieht, als wenn die Sache Jesu zerstört ist. So wie in unserer Welt großenteils schon viele den Eindruck haben, dass Kirche nicht mehr lange existieren wird, dass man in weiten Teilen Deutschlands kaum noch etwas von ihr erkennen kann. Der Siegeszug Christi geht weiter bis ans Ende der Zeit. Der Siegeszug Christi geht durch alle Jahrhunderte. Christus sammelt die, die sich für ihn entscheiden. Und dabei ist es nie eine Frage von Mehrheiten oder Minderheiten. Es ist nie die Frage der großen Zahlen, sondern es ist die Frage der Aufrichtigkeit des Herzens. Wenn unsere Herzen aufrichtig nach Jesus rufen, wenn sie voll brennender Sehnsucht sich ausstrecken nach Jesus, dann wird er in ihren Herzen wohnen. Und wir werden also nicht nur Jesus nachfolgen auf diesem Siegeszug, sondern er wird in uns sein und wird uns benutzen auf diesem Weg, auf diesem Siegeszug halt. Also dieser Siegeszug Jesu. Ich will nochmal zurückgehen auf die Verheißungen aus dem Alten Testament. Da lesen wir im Psalm 24, Einzug des Herrn in sein Heiligtum. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Heil von Gott, seinem Helfer, heißt es im Vers 5. Im Vers 7 dann, ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr stark und gewaltig, der Herr mächtig im Kampf. Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Also dieser Psalm 24, den wir ja im Advent auch singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Diese ganze Szene des Einzugs Jesu in Jerusalem am Palmsonntag, 5 Tage vor seinem bitteren Leiden, hat einen adventlichen Zug, aber eben auch einen apokalyptischen Zug. Es ist der Siegeszug Christi. Christus ist der Kommende, der zu seiner Lebzeit hier auf der Erde in Jerusalem eingezogen ist. Eben in diesem Bild auf dem Esel reitend beginnt er diesen Siegeszug. Und dieser Siegeszug wird unaufhaltsam bis ans Ende der Zeit weitergehen. Und noch einmal, er wird immer die Menschen mit einbeziehen, die sich sehnsuchtsvoll und mit tiefer Entscheidung für ihn auf diesen Weg begeben. Wir sind also hineingenommen in diesen Siegeszug, in dem wir mit Paulus die Erfahrung machen dürfen, dass wir gerade dann, wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir uns angegriffen fühlen, wenn wir leiden müssen, wenn das Kreuz unseres Lebens auf uns lastet, wenn wir nicht angenommen, sondern abgelehnt werden, wenn wir bitterstes Leiden erfahren, wir sind im Siegeszug Christi und die Liebe Gottes ist jenseits des Leidens. Und mitten im Leiden ist sie nicht in Frage gestellt. Und dafür steht Jesus eben Pate. Er nimmt uns mit hinein in diese wunderbare Erfahrung, die die Menschen in allen Jahrhunderten seitdem machen durften. Leiden gehört zum Leben dazu und andere Generationen vor uns haben viel furchtbare Leiden erlitten als wir heute. Man stelle sich nur vor, dass es die Schmerzmittel zur Linderung der Krankheit begleitenden Schmerzen ja noch gar nicht so lange gibt. In den folgenden Jahrhunderten haben Menschen ganz anders mit Schmerzen gelebt. Und sie haben immer diese Erfahrung gemacht, wer sich Jesus anvertraut, wird die Kraft erhalten, selbst im Leiden noch Zeugnis für diese Liebe Gottes zu geben. Und im dritten Gottesknechtslied, das wir heute als erste Lesung gehört haben, im Jesaja 50, Kapitel Vers 4 bis 7, da steht, jeden Morgen weckt Gott mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Es geht darum, die Müden zu stärken, aufmunternde Worte zu sprechen, die Zunge eines Jüngers zu haben. Und dann geht es aber direkt hinein in diese Leiden. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Man könnte ja denken, mein Gott, wenn jemand doch so Gott ergeben ist, wenn er als Jünger lebt, wenn er die Worte Gottes im Herzen trägt und ausspricht, aufmunternde Worte spricht, dann muss Gott ihn doch von den Leiden verschonen. Nein, die Wirklichkeit ist anders. Die Leiden gehören zu unserem menschlichen Leben einfach dazu. Aber die Hinwendung zu Gott, das Gefülltwerden mit dem Wort Gottes, Gottes Wirklichkeit in sich selber zu tragen, ist eben nicht die Medizin, die uns vor dem Leiden bewahrt oder die Schmerzen abhält, sondern das ist die Medizin, die uns Kraft gibt, im Leiden Zeugnis für Christus zu geben. Also so sehr in diese Liebe, in diese brennende Liebe Gottes hineinzuwachsen, dass wir die Leiden dafür in Kauf nehmen, dass wir im tiefsten Inneren wissen, die Leiden sind nicht in der Lage, uns aus der Liebe Gottes herauszureißen. Das, was Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel sagt. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Nichts und niemand wird in der Lage sein, uns aus dieser Liebe Gottes herauszureißen. Und Paulus schreibt solche Sätze aus dem Gefängnis heraus. Aus einer Situation, wo er selber nicht wusste, ob er jemals lebend da herauskommen würde. Also die Leiden dieser Zeit gehören einfach zum Leben, zum menschlichen Leben dazu. Wir müssen also nicht versuchen, so zu beten und so zu glauben, dass wir von den Leiden verschont werden. Das wäre eine falsche Erwartung. Dann können wir nur enttäuscht sein am Ende. Und es geht darum, in der Liebe zu Christus so sehr zu wachsen, dass wir die Leiden dieser Zeit geduldig und mit Fassung ertragen können. Dass wir souverän bleiben, so wie Jesus als Dornengekrönter souverän vor der Volksmenge und vor Pilatus steht, obwohl er die Zeichen der Folter und des Todes bereits an sich trägt. Diese innere Verbundenheit mit dem Vater stärkt in uns so sehr diese Liebe, diese göttliche Liebe, die alle menschliche Kraft und menschliche Weisheit übersteigt. Und dieses tiefe Wissen der Seele, dass wir in ihm geborgen sind, dann sind wir eben nicht mehr Knechte der Schmerzen und die Schmerzen sind nicht mehr in der Lage, uns zu erpressen. Oder die Verhinderung der Schmerzen ist dann eben kein Erpressungsmittel mehr für uns, sondern die Liebe Gottes wird so stark sein, dass wir unerpressbar werden, dass wir stehen und selbst im tiefsten Leiden eine Souveränität haben. Die Souveränität der Kinder Gottes, die Macht der Kinder Gottes, eben von der im Johannesevangelium im 1. Kapitel gesprochen wird. Die, die ihn annahmen, die fanden die Macht, Kinder Gottes zu werden. Das Kinder Gottes erfüllt sein mit dieser Liebe, Jesus selbst in uns lebendig, das ist die Wirklichkeit dieser Liebe, die die Kraft hat, die Leiden dieser Zeit zu überwinden. Durch die Leiden hindurch zu gehen, ohne von ihnen beherrscht zu werden. Schmerz bleibt Schmerz, Kreuz bleibt Kreuz. Aber die Schmerzen werden nicht mehr das Recht haben, uns zu beherrschen. Sondern die Hinwendung zu Christus wird immer und immer wieder wie ein frischer Atemzug nach einer stickigen Nacht diese Befreiung setzen. Ja, Herr, ich gehöre dir und niemandem sonst. Und ich erlaube meinen Schmerz und dem Kreuz meines Lebens nicht, Herr über mich zu sein, sondern du bist der Herr. Das kann ich Atemzug für Atemzug wiederholen, um in diese geistige Wirklichkeit hineingeführt zu werden, dass wir eben im Siegeszug Christi mitgenommen werden. Also dieser Siegeszug Christi, um den es hier geht, der so merkwürdig einfach beginnt, mit der jubelnden Menge, die einfache Bevölkerung, die ihr Herz Jesus längst geschenkt haben. Wenn dann 5 Tage später eine keifende Menge am Fuß dieses Prätoriums, dieser Freitreppe da vor Pilatus steht und den Tod Jesu fordert, dann ist diese keifende Menge offensichtlich nicht in der Lage, Jesus auf seiner göttlichen Souveränität herauszureißen. Er steht und schaut, das fleischgewordene Wort Gottes schweigt und dieses Schweigen ist sprechender, als wenn er jetzt noch Worte sprechen würde. Er steht da souverän. Und selbst das Angebot des Pilatus, redest du nicht mit mir, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Jesus lässt sich davon nicht beeindrucken. Wer hat dir denn diese Macht gegeben? Nicht mein Vater im Himmel. Und Jesus weist auf die Macht hin, die ihm die Kraft gibt, diesen Kreuzweg, der ihm bevorsteht, auf sich zu nehmen. Es geht also wirklich nicht darum, auch wenn wir uns als Apostel Gottes fühlen, wenn wir uns als Jünger Christi fühlen, nicht zu hoffen, dass die Leiden an uns vorübergehen, sondern dass wir gestärkt werden, und zwar so sehr, dass Bedrohungen, Schmerzen und Kreuz uns nicht mehr beherrschen dürfen und uns auch nicht mehr herausreißen aus dieser Liebe Gottes, dass wir mutig diesen Weg gehen durch diese schmerzhafte Welt, die eben vom Werden und Vergehen geprägt ist. Wir hören dann in der zweiten Lesung, im Philipperbrief aus dem zweiten Kapitel: Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Dieses Entäußern, ein edles Wort, das in unserem Sprachgebrauch nicht vorkommt. Da steht eigentlich wörtlich übersetzt, er entäußerte sich, also er entleerte sich von sich selbst. Gott gibt sich ganz auf sozusagen. Jesus macht sozusagen einen Todessprung aus der Gottheit heraus und in die Menschheit, also ins Geschöpfsein hinein, in diese materielle Welt hinein. Und er springt nochmal wieder heraus aus diesen Sicherheiten menschlichen Lebens in den Staub dieser Welt. Er wird geboren und er stirbt auch im Schmutz und im Staub dieser Welt. Schmutz als Symbol für die Sünde und Staub als Symbol für die Sterblichkeit. Gott ist sich nicht zu schade, in die Sterblichkeit seiner Geschöpfe hineinzusteigen. Gott ist also nicht bereit, die Menschen aus diesen Befindlichkeiten der Erde, also aus Werden und Vergehen, aus Schmerzen und Tod herauszuholen, sondern er steigt mitten hinein, um uns genau da zu stärken und uns aus dem zu erlösen, was uns ohne ihn erwartet, nämlich das ewige Nichts, die Verdammnis. Das ewige kalte Nichts, in das wir hinauskatapultiert werden, wenn wir eben nicht an ihn glauben. Er kommt, um uns sozusagen abzuholen, um uns die Hand zu reichen, liebevoll uns zum Vater zu führen und sagen, komm, Kind Gottes, entscheide dich für das Licht, entscheide dich für die Wärme, entscheide dich für das Leben, das da auf dich wartet. Christus steigt hinein in unsere materielle Wirklichkeit, um uns ja im Grunde zu stärken auf unserem Weg, der ja zeitlich begrenzt ist. Insofern gesehen kann man sagen, Gott sei Dank, es wartet eine ganze Herrlichkeit, eine ganze Ewigkeit auf uns in diesem Zusammensein mit Gott. Ein Leben in Fülle, ein Leben in voller Freude. Also Gott entäußert sich, das heißt, er entleert sich von sich selbst bis zur Unkenntlichkeit. Wenn man in Jesus zu seinen Lebzeiten schon nicht die Gottsohnschaft erkennen konnte, weil er eben so einfach daherkam als Wanderprediger, der zwar die Worte Gottes sprach und auch machtvoll sprach und offensichtlich auch geheilt hat und Teufel ausgetrieben hat, aber dennoch war es für die Menschen ja nicht so ohne weiteres möglich, in ihm den Messias, den Sohn Gottes, zu erkennen. Und dann muss man wirklich auf ihn schauen in der Stunde seiner größten Liebe am Kreuz und wird dann wirklich mit den Peinigern vielleicht die Versuchung kamen zu denken, es war nicht Gottes Sohn. Also so kann doch kein Gott sterben und so tief kann doch ein Gott nicht hinabsteigen in das Leiden eines Verbrechertodes. Und wo ist denn dann Gott, wenn der eigene Sohn so leidet? Wenn wir uns auf diese Fragen einlassen, dann verstehen wir den Weg der Liebe Gottes nicht. Gott ist so unendlich, dass er das menschliche Geschaffensein in all seinen Leiden durchaus umfangen, durchdringen und ertragen kann. Und er trägt es mit uns. Er schickt seinen eigenen Sohn in diese Leiden hinein, weil er weiß, sie sind doch zeitlich begrenzt. Kind Gottes, halt aus. Schau auf Jesus, auch in deinen Leiden, auf die Stunde seiner größten Liebe. Und dir wird jede Kraft zuwachsen, Zeugnis für ihn zu geben. Und darauf wartet die Welt. Die Welt, die so sehr nach Gott sucht, auch wenn sie sich dessen nicht mal bewusst ist. Also Gott entäußert sich. In Jesus entäußert sich Gott und steigt hinab in unser Geschöpfsein. Er stirbt den Tod eines Verbrechers und somit verwandelt er genau diesen Staub und den Schmutz dieser Erde, die Sterblichkeit und die Sünde. Er befreit uns auf diese Weise, indem er hinabsteigt in das, wovor wir so Angst haben, weil wir Angst haben, es zerstört uns. Er steigt genau da hinein, um uns von dem zu erlösen, was uns ohne ihn in der Tat zerstören würde. Und dann heißt es so weiter, und darum, weil Jesus so gehorsam war bis zum letzten Blutstropfen, bis zum letzten Atemzug, darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Alle Mächte im Himmel, auf der Erde und unter der Erde werden ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. Also er, der den Verbrechertod am Kreuz gestorben ist, dessen Gottheit und auch die Menschenwürde völlig verborgen war und in den Schmutz getreten war. Er wird der sein, der die Welt vollenden wird. Also der Siegeszug Christi, so sagt es der Philipperbrief, geht durch den Tod hindurch, durch den grausamen Verbrechertod, den man ihm zumutet. Und Gott ist es, der ihn erhöht über alles. Gott selber hat diesen Weg der Metamorphose, dieser Verwandlung durch den Tod hindurch in seinem Plan. Also wir müssen dem Plan Gottes nicht ausweichen. Wir müssen nicht in Angst vor dem Schmerz erstarren, sondern wir müssen auf die Liebe Gottes schauen, um die Kraft zu haben, nicht in Angst zu geraten. Dass Tod und Verderben, Krankheit und Schmerz eben nicht die Macht haben, über uns zu triumphieren. Wir sind im Siegeszug Christi. Das ist der Triumph. Immer und immer wieder diese Feststellung. In Christus haben wir den Sieg. Ja, wir haben jetzt also die Lesungen, den dritten Gottesknechtstext, also das Lied vom Gottesknecht im Buch Jesaja, 50. Kapitel, gehört und betrachtet. Wir haben die zweite Lesung gesehen, den Philipperbrief, diesen wunderschönen Hymnus. Jedes Knie wird sich beugen und jeder Mund wird bekennen. Und wir haben den Einzug Jesu in Jerusalem gelesen und betrachtet aus dem Markus-Evangelium. Und wir haben gesehen, dass sich in diesem Ereignis eine Verheißung aus dem Prophet Zacharja erfüllt. Also Jesus in diesem einfachen Zeichen erfüllt den Plan Gottes. Auch wenn es so unscheinbare Zeichen sind, wenn wir genau hinschauen, werden wir auch in unserem eigenen Leben manchmal unscheinbare Zeichen bekommen, dass Gott mit uns auf dem Weg ist. Und dass sich das Heil, das Jesus uns schenken will, auch in unserem Leben durchsetzen und erfüllen will. Diese Einfachheit dieser Hinwendung zu Christus. Schauen wir also an diesem Palmsonntag auf Jesus, versuchen wir uns eins zu machen mit dieser Szene, die uns da gezeigt wird. Versuchen wir, diese Szene mit geschlossenen Augen lebendig werden zu lassen. Treten wir also ein in diese Szenerie und suchen wir unseren Platz unter den Jubelnden, die Jesus wirklich über alles lieben. Die nicht darauf schauen, in welcher äußeren Gestalt er daherkommt, sondern dass es Jesus ist. Dass da nichts ist, was ihn durch hohe Strukturen oder Reichtum und Macht von uns trennen würde, sondern er ist uns so nah in diesem Bild, in diesem Zeichen. Er ist uns so nah. Und das ist ja, was er genau will. Wir sollen auf ihn schauen. Mischen wir uns also in diese jubelnde Menge, die sich vor ihm verneigt, um ihm zu huldigen, unsere Kleider vor ihm auszubreiten. Und dann schauen wir auf ihn und dann versuchen wir einfach uns vorzustellen, wir schließen uns dieser jubelnden Menge an, Jesus kommt, er nimmt seine Stadt in Besitz. Das ist eine Vorwegnahme dieses apokalyptischen Bildes der Endzeit. Jesus Christus wird in seine Stadt wiederkommen. Das ist das, was jeder fromme Jude erwartet. Das ist das, was sogar Muslime glauben. Jesus wird kommen, der Messias. Und die Welt wird durch ihn vollendet sein. Wenn wir noch einmal auf diese Tatsache schauen, dass Gott die reine Liebe ist und dann sehen, welchen einfachen Weg der Siegeszug Jesu geht und wie schmerzdurchdrungen dieser Weg auch ist, dass er also nicht linear einfach im Kidron-Tal da am Ölberg beginnt und dann zur Höhe des Zionsberges hinaufgeht, sondern dass er unterbrochen wird, scheinbar unterbrochen wird durch Leiden und Tod Jesu, durch bitterstes Leiden sogar. Sodass wir uns die Frage stellen, wo ist denn die Liebe Gottes? Ja, es ist wichtig, in dieser Situation und in dieser Passionswoche wirklich auch auf diese Liebe Gottes zu schauen. Passion. Passion, dieses Wort heißt ja zweifach. Es heißt ja das Leiden und die Leidenschaft. Das Leiden Christi betrachten wir bis in die Details. Geißelung, Dornenkrönung, die Kreuzigung, die Kreuztracht vorher. Wir betrachten diesen Leidensweg Jesu so detailliert in den einzelnen Passionsgeschichten der Evangelien. Aber Passion heißt auch noch etwas anderes. Passion ist die Leidenschaft, und zwar die Leidenschaft, die Gott hat. Aus Liebe zur Welt nimmt er die Leiden dieser Welt in Kauf. Gott nimmt in Jesus die Leiden dieser Welt in Kauf, vor allen Dingen auch die Leiden, die Menschen sich selber zufügen. Es gibt ja auch Leiden durch Naturkatastrophen, höhere Gewalt, wie wir sagen. Aber das Leiden gehört in jeder Form zu unserem Leben dazu. Und Gott bestätigt es in seinem leidenden Sohn, der das Kreuz trägt. Aber seine Liebe ist in keinem Augenblick in Frage gestellt. Ja, man kann sogar sagen, die Liebe wird ja dann erst echt, wenn sie für uns durchs Feuer geht, wenn sie die Feuerprobe des Zerstörtwerdens in Kauf nimmt. Das Leben für den anderen hingeben. Niemand hat eine größere Liebe, sagt Jesus in Johannes 15,15, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist eine großartige Liebe des Vaters, die uns da gezeigt wird. Und Jesus fordert das nicht von seinen Jüngern, bevor er es nicht selber geschenkt hat. Er gibt das Leben hin für die, die er liebt. Die Liebe des Vaters also, die sich hingibt, eine hingebende Liebe. Wenn wir also im ersten Johannesbrief lesen, dass Gott Liebe ist, dann sehen wir in Jesus, dass diese Liebe wirklich eine Liebe ist, die alles bereit ist zu geben. Die wirklich den Todessprung macht. In der Zirkussprache spricht man vom Salto Mortale, vom Todessprung. Gott macht diesen Todessprung und riskiert alles. Und was nach Verlust aussieht, ist eben im Grunde der Beginn des neuen Lebens, das Weizenkorn, das in die Erde fallen muss, um zu sterben. Die Metamorphose, dieses Sterben im äußeren Sinne ist erfordert, aber nicht der zweite Tod, von dem Franziskus spricht, der Tod der Seele, sondern die Seele wird ja durch diese Metamorphose, durch diese Verwandlung, durch den Tod hindurch erneuert. Das Leben in Fülle, das unzerstörbar ist in denen, die glauben, wenn auch der Leib zerrieben wird und der Leib aufgerieben wird, die Seele wird sich zu neuer Fülle, zu neuem Licht erheben. Diese strahlende Herrlichkeit der Liebe Gottes, wenn wir jetzt Passion begehen oder Passion betrachten, dann betrachten wir also das Leiden Jesu, aber auch die leidenschaftliche Liebe Gottes. Wir müssen beten, dass wir hineingeführt werden in dieses unglaublich große Geheimnis dieser Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Und Jesus kann die Leiden ja nur aushalten, indem er in der Leidenschaft des Vaters verwurzelt ist. Es ist meine Nahrung, mit dem Vater eins zu sein, sagt er. Ich kann nichts tun, was ich nicht den Vater tun sehe. Ich kann nichts reden, was ich nicht den Vater reden höre. Jesus sucht in seiner Gebetshaltung immer und immer wieder diese Einheit mit dem Vater. Und das ist seine Identität. Und diese Einheit gibt ihm bis am Kreuz die Kraft, souverän zu bleiben über den Leiden. Diese Verbundenheit mit dem Vater, Atemzug für Atemzug. Nicht mal eben 5 Minuten am Morgen oder 5 Minuten am Abend. Keine Zelle des Leibes und keine Sekunde des Tages ohne diese Verbundenheit mit dem Vater. Dahin lädt uns das Leiden Jesu ein, diese Passionswoche. Dahin sind wir eingeladen, da hineinzuwachsen, dass auch wir keinen Augenblick unseres Lebens und keine Zelle unseres Leibes ohne die Liebe Gottes leben wollen. Es ist ein unglaubliches Geheimnis, dass einem wirklich den Schauer auf den Rücken treiben kann, wenn wir uns vorstellen, was für eine Liebe uns da geschenkt wird. Eine Liebe, die menschliche Mühen bei weitem übersteigt. Im Grunde geht es gar nicht wirklich um diese Mühe, sondern um ein demütiges Sich-Hinhalten in der Haltung der Anbetung, dass wir eben hineinwachsen, hineingeführt werden und beschenkt werden von dieser Liebe des Vaters. Dass wir in der Haltung der Anbetung beten, ja, was immer ich von Menschen, vom Vater, von Mutter, von Partnern, von Heimat, von Glück dieser Welt, was ich jemals erwartet hätte, das erwarte ich nur noch von dir. Alles wird zentriert auf Jesus, wird ausgerichtet auf ihn. Und das wird uns die Kraft geben, in jedem Augenblick erfüllt zu sein mit dieser Liebe. Selbst wenn wir durch Sünde herausfallen, einen Augenblick herausfallen aus dieser Liebe, aber wir können sofort wieder zurückgehen. Versäumen wir keine Zeit, auch nicht mit unnötigem Schuldgefühl. Die Beichte ist ja das wunderschöne Sakrament, das uns auch die Seele wieder reinwäscht. Und sofort wieder zurück zum Herrn, sofort wieder ausrichten auf ihn. So wie die Kompassnadel sich auf den magnetischen Nordpol der Erde einpendelt. Die Seele muss sich immer neu ausrichten auf den Herrn, um hineinzuwachsen in diese Liebe, in dieses Verständnis dessen, was da zwischen dem Vater und dem Sohn läuft. Eine unglaubliche Energie, eine Wärme, ein Licht, ein Wohlwollen, eine Zartheit auch, aber gleichzeitig auch eine Kühnheit, eine Beherztheit, die daraus erwächst. Eben aus diesem tiefen Wissen, ich bin eingewurzelt in diese Liebe Gottes und nichts und niemand reißt mich da heraus. keine Erfahrung dieser Welt. Eingebunden in diese Liebe werden wir natürlich auch in die Lage versetzt, in diese Welt hineinzugehen. Wir können nicht unentwegt in dieser Gebetshaltung bleiben, aber das Gebet kann unsere Lebenswirklichkeit werden. Selbst wenn wir dann in die Wirklichkeit des Lebens hinaustreten, immer mit diesem Bewusstsein, Gott ist bei mir, ich bin in Gott eingewurzelt, er ist in meiner Seele zu Hause. Jesus, sei du die Liebe in mir, jeden Augenblick, selbst wenn ich stolper, selbst wenn ich mal ausraste, wenn ich mal ein falsches Wort sage, wenn ich mich hinreißen lasse zu einer spontanen Reaktion. Jeder ist nur Mensch, aber trotzdem sofort wieder zurück. Ladet Jesus ein, jeden Augenblick eures Lebens mitzugestalten, mitzubewohnen. Diese Liebe Jesu, diese Liebe, diese unglaubliche Verbindungsenergie zwischen dem Vater und dem Sohn muss uns durchdringen. Und darum betet Jesus ja sogar im 17. Kapitel bei Johannes, Vater, gib, dass sie eins sind. So wie du in mir und ich in dir, so sollen sie in uns sein. Eins in uns. Das meint eben diese Energie der Liebe, dass wir da hineinsteigen in diesen Energiefluss zwischen Vater und Sohn. Dass wir uns hineinbegeben in dieses unendliche Geheimnis, das wir mit menschlichem Geist niemals ermessen können. Dass uns aber je mehr wir davon trinken, umso mehr Durst macht, umso mehr Sehnsucht macht. Sehnsucht nach dieser Erfüllung, nach dieser Ganzheit in der Liebe Gottes, der diesen Weg der Selbsthingabe geht, diesen Weg der unglaublichen Barmherzigkeit. Auch mit dem Sünder bis zum letzten Atemzug können wir diese Barmherzigkeit Gottes anrufen. Diese beiden Aspekte der Liebe Gottes, die pflege ich normalerweise auch in den Exerzitien herauszuarbeiten und zu betonen, dass Gottes Liebe eben eine unendliche Hingabe ist, ständige dynamische Hingabe, sich hineinverlieren in den anderen, um sich neu zu gewinnen. Und eben auch diese Barmherzigkeit, die aus dem Herzen Gottes strahlt, in die wir aber auch hineinwachsen können, indem wir diesen Strahlen zurückfolgen in das Herz Jesu und durch das Herz Jesu in das Herz des liebenden Vaters. Verstehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir dringen ein in dieser Woche in dieses unglaubliche Geheimnis der Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes, die viel, viel größer ist, als wir jemals erahnen und ersehnen können. Die nicht grausam ist, weil sie den Sohn leiden lässt, sondern die uns gerade im Leiden die Kraft gibt und dass diese Kraft sogar nur noch stärker wird. Sie können machen mit Jesus, was sie wollen. Diese Kraft der Verbundenheit mit dem Vater wird nur noch stärker. Lasst uns eintreten in dieser Passionswoche, in diese Wirklichkeit des liebenden Herzens zwischen Vater und Sohn, dass wir hineingenommen werden in diese Liebesglut, dass wir uns ganz durchglühen mögen, dass wir wirklich wirksame und effektive Zeugen der Liebe Gottes werden in dieser Zeit. Die Welt wartet so sehr drauf. Die Welt wartet in allem, was wir tun, diesen Ausdruck der Liebe Gottes zu verwirklichen. Ja, an diesem Punkt möchte ich die Betrachtungen einfach erstmal unterbrechen bzw. beenden hier. Wenn Sie möchten, kann man ja zu späterem Zeitpunkt darüber auch noch weiter ins Gespräch kommen. Ich danke Ihnen soweit erstmal für Ihr Zuhören.
Papst Franziskus hat einmal gesagt, bei der Betrachtung vom Philipperhymnus zur Erniedrigung Jesu, dass ja dieses Wort Erniedrigung, das verrät uns den eigentlichen Stil Gottes und folglich das auch, was der Stil eines jeden Christen sein muss, nämlich die Demut. Es ist ein Stil, der nie aufhört, uns zu überraschen und uns eigentlich in wirklich eine tiefe Krise versetzt. Und dann sagt er auch einen ganz ausschlagkräftigen Satz, an einen demütigen Gott gewöhnt man sich nie. Ich glaube, dass diese heilige Woche, die Karwoche, in die wir jetzt dann auch eintreten am Palmsonntag, die uns dann zum Osterfest führt, da werden wir diesen Weg der Erniedrigung Jesu mitgehen, wenn wir es ernst meinen. Und damit wird auch die Woche für uns dann heilig werden. Herr Pfarrer Mayer, ganz herzlichen Dank für diesen Weg, den Sie jetzt mit uns gegangen sind in der letzten Stunde. Danke für jeden Gedanken, der uns auch tiefer in dieses Geheimnis der Liebe, der Erniedrigung, der Hingabe uns hat mitgehen lassen. und uns auch bereichert hat für unser Leben, dass wir jetzt die kommende Woche in einer Tiefe mit Jesus mitgehen. Dazu bitten wir Sie jetzt am Ende dieser Sendung noch um Ihren Segen.
Ja, vielleicht dazu noch einen Gedanken vom grünen Donnerstag. Wenn Jesus also überraschenderweise für die Jünger das Obergewand ablegt und sich wie ein Sklave daran begibt, den Jüngern die Füße zu waschen, und die Jünger verständlicherweise so reagieren, wie sie eben reagieren: Herr, das kann doch nicht wahr sein, das geht doch nicht. Jesus, lass das. Und Jesus sagt: Ich tue nur ein Zeichen, damit ihr einander tut, was ich an euch getan habe. Das heißt, er erniedrigt sich, genau diese demütige Liebe, von der Papst spricht. Diese demütige Liebe, die sich unter den anderen beugt, um ihm mit Wertschätzung zu begegnen. Und wenn wir das gegenseitig tun, und das fordert Jesus, dann entsteht eine Aufwärtsbewegung. Einer unterstellt sich dem anderen, einer begibt sich unter den anderen. Und wenn das gegenseitig ist, dann hebt einer den anderen sozusagen hoch. Und es entsteht etwas, was unglaublich motivierend ist. Ich weiß mich wertgeschätzt, ich weiß mich getragen, ich weiß mich aufgerichtet. Das kann ich dann auch wiederum an anderen tun. Jesus gibt uns dieses Zeichen, um uns auch deutlich zu machen, ja, das ist der Weg der Liebe Gottes, diese demütige Liebe, die sich hingibt, die sich ganz klein macht, manchmal sogar am Kreuz bis zur Unkenntlichkeit, aber um dem anderen den Wert zu zeigen, den er bei Gott hat. Also das ist für mich ein unglaublich strahlender Gedanke, diese gegenseitige Wertschätzung, die daraus entsteht, wenn es gegenseitig wird. Mhm. Und ich wünsche mir und hoffe wirklich für alle, für Zuhörer, für Familien, für Gemeinden, dass es uns gelingt, eben diese Lebensräume zu schaffen, der gegenseitigen Ermutigung und Aufrichtung. Diese Wertschätzung, die motiviert, eben leben zu wollen und diese Liebe auch anderen weitergeben zu wollen. Das ist ein Zeugnis, auf das die Welt wartet. Gott, guter Vater, wir bitten dich, lass uns deine Liebe verstehen, immer mehr. Wir können es bis in die Tiefe nicht ausloten. Aber deine Liebe umfasst alle Bereiche des Lebens und sie verliert sich nicht, je mehr sie sich beugt. Im Gegenteil, durch die Spannung des Beugens entsteht nur noch mehr Licht und Energie und Liebe. Ja, lass uns hineinwachsen in dieses Verständnis, dass eine Liebe, die sich gibt, sich am Ende empfängt, weil du darin enthalten bist. Herr, du, der du die Liebe bist, sei du der Herr unseres Lebens und erlaube nicht, dass irgendwelche anderen Dinge sich vor unsere Vision schieben, wie eine Linse vor die Optik. Herr Jesus, du bist es, der den Jüngern die Füße gewaschen hat. Du bist es, der sein Kreuz getragen hat zur Erlösung der Welt. Wir bitten dich um die Kraft deines Segens, um die Kraft deiner Liebe, dass wir es ausdrücken in jedem Augenblick unseres Lebens. Und dazu segne und behüte euch alle, der allmächtige und gute Gott. Ergieße seine Gnade wie Licht in eure Herzen. Das kostbare Blut versiegelt eure Herzen und Wunden. Und die Fürspeise Gottes Mutter Maria segne und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Lob sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer Peter Mayer, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit fürs Dabeisein. Herzliches Dankeschön Ihnen allen, einen gesegneten Palmsonntag, einen guten Start in die Karwoche. Das wünscht Ihnen Ihre Claudia Kiesel.